Ja, der Kirchenvater Augustinus hatte ein sehr besonderes Verhältnis zu Sex und Enthaltsamkeit und seine Vorstellungen haben sich mit den Jahrhunderten als sehr prägend, wahrscheinlich als die prägendsten überhaupt in der Kirchengeschichte herausgestellt. Und er hatte so eine Vorstellung, dass nur ein sexuell enthaltsamer Priester würdig ist, das Abendmahl zu verteilen und zu feiern. Also in seiner Logik war das so, dass wenn der Priester, damals waren sie ja noch nicht unbedingt zölibatär lebend, aber der durfte halt in der Nacht vorher keinen Sex haben, damit die Messe nicht verunreinigt wird und so also asketische Lebensweise sich quasi direkt oder indirekt irgendwie auch auf die Wirkung des Abendmahls, der Messe auswirkt. Und das führte dazu, dass so Schritt für Schritt sich diese Gedanken auch weiter ausbreiteten. Also er war nicht der Einzige, der solche Gedanken hat, die gab es schon damals im Umlauf, aber er hat das ganz stark dann auch in theologische Begrifflichkeiten und Thesen gepackt und wurde sehr prägend. Also im 6. Jahrhundert war das dann tatsächlich so, dass der Priester eigentlich immer stärker wie ein Mönch gesehen wurde und das Ganze verschmolz. Und durch diese Lehre von der Erbsünde, die da auch mit rein spielte, wertete Augustinus dann sexuelle Begierden grundsätzlich als etwas Sündhaftes, Unkontrollierbares ab. Und letztlich war Sex quasi nur noch ein Übel, das es brauchte, um sich irgendwie fortzupflanzen, damit die Menschheit nicht ausstirbt. Und nur dafür soll das toleriert werden. Und diese Leibfeindlichkeit, die da auch mitschwingt, die machte dann sexuelle Enthaltsamkeit zu einer notwendigen Bedingung für geistliche Vollkommenheit und distanzierte dann mit der Zeit auch den Klerus, also die Geistlichkeit quasi, von den sündigen Laienstand. Das ist eine sehr, sehr kurze Zusammenfassung eines komplexen Prozesses in der Kirchengeschichte. Wahrscheinlich ist dort vielmehr die persönliche Erfahrung von Augustinus stärker am Werk gewesen als die Bibel selbst. Ich weiß nicht, ob das Augustinus bewusst war, aber wenn man seine Bekenntnisse liest, also quasi seine Autobiografie, dann merkt man doch, dass ihn das Thema sehr stark zeitlebens beschäftigt hat. Sein Vater war selbst ein Heide, also kein Christ, und seine Mutter, sie war die Gläubige in der Familie, sie war Christin. Und sie hat sicherlich auch sehr viel Kummer und Leid erlebt, weil der Vater auch seine damals übliche Freizügigkeit in sexuellen Dingen ausgelebt hat. Und auch der junge Augustinus folgt vor der Bekehrung eigentlich dem Beispiel des Vaters und lebt, man würde heute sagen, ein aktives Playboy-Leben. Er hat sogar eine Konkubine, also eine Frau, mit der er nicht verheiratet ist, mit der er aber eine Beziehung hat und aus der Beziehung auch ein Kind entsteht. Und dieses Kind erkennt er auch als seinen Sohn an. Und genau, wir kennen dieses Kind dann auch zum Teil aus der Kirchengeschichte. Und vor seiner Bekehrung, so erzählt das zumindest in seinen Bekenntnissen, war sein Gebet: Gib mir Keuschheit und Enthaltsamkeit, aber nicht jetzt. Ich weiß nicht, ob das euer Gebet ist, aber nach seiner Bekehrung hat er dann wirklich seine Meinung zu Sexualität nicht geändert, aber dann halt sein Verhalten dazu geändert und hat zeitlebens mit seinen sexuellen Begierden gehadert und gekämpft. Und ja, vielleicht ist das auch der Hintergrund, der zu dieser ganz großen Erkenntnis bei Augustinus gekommen ist. Ein Satz, der wahrscheinlich wie kein anderer von ihm in die Kirchengeschichte eingegangen ist, wo es heißt: Unruhig ist mein Herz, bis es ruhig wird in dir. Also auch eine sehr, sehr schöne Erkenntnis. Augustinus betrachtete die sexuelle Enthaltsamkeit als einen unverzichtbaren Weg zu der Nähe Gottes. Und in unserer Serie durch den ersten Korintherbrief, wir haben da ja so einen operativen Titel gegeben, Gemeinde zwischen Baustelle und Christus, da merken wir, dass gerade in den Kapiteln 5 bis 7 ganz viele praktische Baustellen auftauchen, das Evangelium im Alltag. Und das vielleicht auch wenig überraschend, ich weiß nicht, ob ihr damit gerechnet habt, auch gerade das Thema Sex, Sexualität, verschiedene Missstände und auch Missbrauch von Sex spielt dort eine entscheidende Rolle. Wir haben schon ein paar sehr obskure Situationen besprochen im ersten Korintherbrief, also Kapitel 5, der Mann, der mit der Frau seines Vaters eine sexuelle Beziehung eingeht und die Gemeinde das irgendwie ganz okay oder tolerabel findet und Paulus da kräftig auf den Putz hauen muss und sagen muss, was ist da los, wacht mal auf. Auch an anderen Stellen, Kapitel 6, ist ja das Thema Sexualität außerhalb der Ehe in allen Formen und Farben schon thematisiert worden. Und wir haben gemerkt, dass da so eine Spannung ist zwischen einerseits einer Überhöhung von Sex und einer Vergötzung oder ganz im Gegenteil, quasi von der anderen Seite vom Pferd gefallen, einer Abwertung. Und die so tut, als ob Sexualität einfach gleichgültig ist und dass es gleichgültig wäre, wie wir unsere Sexualität leben. Und man könnte, wenn man sich das jetzt so alles auf der Zunge zergehen lässt, ja zu dem Schluss kommen, wenn Sex so ein Problem macht, ist es da nicht vielleicht besser, wenn wir einfach ganz auf Sex verzichten? Und ihr seht ja schon den Titel meiner Predigt, ich will nicht viel spoilern, aber kein Sex ist auch keine Lösung. Das ist, was Paulus jetzt in Kapitel 7 besprechen wird und das ist ein langes Kapitel. Zum Glück war die Planung so freundlich, mir nicht das ganze Kapitel aufzubrummen. Also wir teilen das Kapitel und besprechen heute die ersten 16 Verse und wollen uns die auch Schritt für Schritt anschauen unter diesem Gesichtspunkt, was Paulus denn zu diesen Gedanken zu sagen hat. Und wir lesen, ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen oder hier mitlesen. Ich hoffe, es ist nicht zu klein geraten. Ihr merkt, es ist doch viel Text. Das, was ihr vor euch seht, ist die Basis-Bibel-Übersetzung. Und ich finde, dass die sehr schön Dinge auf den Punkt bringt in einem modernen, klaren Deutsch. Aber ihr dürft natürlich gerne in eurer Bibel mitlesen. Dort schreibt also Paulus in Kapitel 7 die ersten 7 Verse. Nun aber zu dem, was ihr geschrieben habt. Es ist gut für einen Mann, und jetzt zitiert er, keinen Geschlechtsverkehr mit einer Frau zu haben. Aber dann besteht die Gefahr, in eine verbotene sexuelle Beziehung zu geraten. Deshalb soll jeder Mann seine Ehefrau haben und jede Frau ihren Ehemann. Der Mann soll seine Frau nicht vernachlässigen, ebenso nicht die Frau ihren Mann. Nicht die Frau bestimmt über ihren Körper, sondern der Mann. Und vielleicht denkt ihr jetzt, endlich sagt's mal einer, hört genau zu, es geht gleich weiter. Ebenso bestimmt nicht der Mann über seinen Körper, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer ihr vereinbart das für eine bestimmte Zeit, um euch ganz dem Gebet zu widmen. Danach sollt ihr wieder zusammenkommen, sonst besteht die Gefahr, dass der Satan euch durch eure Begierden auf die Probe stellt. Das meine ich als Zugeständnis, nicht als Befehl. Mir wäre es ja lieber, wenn alle Menschen so leben könnten wie ich. Doch jeder hat von Gott seine eigene Gabe bekommen, der eine diese, der andere jene. Ja, spannend. Es wird noch spannender. Ich will nicht zu viel verraten, aber dieser Text heute, der hat es echt in sich. Also, fangen wir mal vorne an. Manche Übersetzungen machen, glaube ich, nicht deutlich genug. Vielleicht habt ihr die Luther gerade vor Augen, dass hier Paulus erst einmal, wie das auch schön hier in der Basisbibel markiert ist, zitiert, was die Korinther scheinbar in einer Anfrage an ihn gerichtet haben. Also es geht jetzt nicht darum, dass der erste Satz quasi eine Aussage von Paulus ist. Das würde ja auch dem widersprechen, was er dann im Folgenden eigentlich argumentiert. Also er zitiert hier erstmal in Bezug auf eine Aussage der Korinther und zwar die Aussage, es ist gut für einen Mann, keinen Geschlechtsverkehr mit einer Frau zu haben. Und wie gesagt, wenn man solche Probleme hat in der Gemeinde, dann könnte sicherlich der ein oder andere auch zu diesen Schlüssen kommen. Und Paulus weiß natürlich, was die Bibel sonst zu Sex und Sexualität sagt. Gleich auf den ersten Seiten der Bibel, 1. Mose 2,18, als Gott den Menschen schuf, heißt es ja explizit, Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Also, wenn man das, was die Bibel dazu dem Thema sagt, zusammenfasst, kann man sagen, Gott hat den Menschen geschaffen und ihn auch ganz bewusst mit seiner Sexualität, mit allem, was damit zusammenhängt, geschaffen und ihm das geschenkt, zur Freude an Gott und auch aneinander und natürlich auch, um das nicht zu vergessen, um Kinder zu zeugen. Die dann wieder, und deswegen ist es auch so wichtig, ja, dass das in einem geschützten Rahmen passiert, die dann wieder in einem geschützten, liebevollen Rahmen einer Ehe aufwachsen können. Und wie das so häufig ist, sind die schönsten und wertvollsten Dinge auf dieser Welt exklusiv und einzigartig. Und deshalb macht Gott auch sehr deutlich, dass Sex nur in diese exklusive Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau gehört. Wir haben schon darüber gesprochen, deswegen will ich das jetzt nicht alles nochmal wiederholen. Aber, Und das ist jetzt, was Paulus hier argumentiert im Folgenden. Er sagt, in diese exklusive Beziehung, die auf Lebenszeit angelegt ist, gehört dann auch Sex. Das gehört dazu. Erstens argumentiert er hier, um Versuchungen und Versagen vorzubeugen. So, damit wir uns nicht falsch verstehen. Also, es ist ganz in Ordnung, dass man auch mal eine Zeit auf Sex verzichtet. Da kennt die Bibel auch viele Beispiele. Ja? Und man muss auch nicht gleich denken, nur, dass man da gleich alles bespringen muss, nur weil man gerade seine Libido nicht ausleben kann. Ja? Und zweitens, um ganz füreinander da zu sein. Und mit ganz heißt körperlich, seelisch und auch geistlich. Und die Bibel sieht Sexualität als etwas an, das ganzheitlich betrachtet werden muss, auf allen Ebenen des Menschseins, eben nicht nur auf der körperlichen, sondern auch auf der seelischen und der geistlichen. Und dann argumentiert Paulus, warum? Wir gehören nicht uns selbst. Es geht also auch um eine Zugehörigkeit, eine Beziehung, eine enge Gemeinschaft von Menschen. Wir brauchen einander und wir geben uns einander hin. Und das ist letztlich, was Liebe ist. Lieben heißt, die wahren Bedürfnisse des anderen zu erforschen und zu stillen suchen. Das geht gar nicht anders, als dass man sich selbst ein Stück weit zurücknimmt und die eigenen Bedürfnisse, um die Bedürfnisse, die wahren Bedürfnisse des anderen zu erforschen und zu stillen zu suchen. Das ist, was Liebe ausmacht. Alles andere ist keine Liebe, sondern im besten Fall Selbstliebe. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Paulus führt hier ein Beispiel an, das scheinbar dort üblich war oder in dieser Anfrage, die Paulus bekommen hat, von der wir halt nur mutmaßen können, was da alles drin gestanden hat. Also scheinbar hat es dort auch Leute gegeben, die gesagt haben, ja, wir verzichten auf Sex, weil wir dann irgendwie besser beten können oder so. Vielleicht schwang da schon etwas mit an Gedanken, die dann Augustinus auch aufgegriffen hat, mit seiner Vorstellung von der Unreinheit von Sexualität. Also Paulus sagt, natürlich ist es okay, wenn beide sich für eine Zeit lang sagen, okay, wir enthalten uns, wir sind beide damit einverstanden. Aber das darf nicht auf Kosten des anderen und auch nicht auf Kosten der Beziehung gehen, weil Paulus betont hier, und das ist ihm sehr, sehr wichtig, weil das auch im gesamtbiblischen Zeugnis ganz klar ist, Sex ist keine Sünde an sich. Sex ist auch kein Problem an sich. Es ist auch nichts Schmutziges. Sex in der Ehe verunreinigt uns nicht. Ganz im Gegenteil. Sex ist eigentlich heilig, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn heilig bedeutet, dass etwas abgesondert ist, dass es beiseite getan ist von dem Alltäglichen und Normalen, dass es exklusiv ist, aber dass es natürlich auch etwas Wunderschönes ist. Niemand ist geistlicher, wenn er auf Sex verzichtet. Das sind Gedanken, die kommen aus der Esoterik oder aus der Askese oder aus Philosophien, die das Körperliche verachten. Die Bibel und der Gott der Bibel tun das nicht. Gott hat uns Menschen perfekt geschaffen, mit einem Körper, mit einer Seele und mit einem Geist. Und auch wenn die Sünde vieles davon zerstört und zerbrochen und pervertiert hat, gilt das auch heute noch. Und das ist Paulus sehr wichtig zu betonen. Es gibt tatsächlich auch einige wissenschaftliche Studien, ganz aktuell heute, die zeigen, dass beim Sex mehr passiert als ein Workout mit dem Austausch von Körperflüssigkeiten. Beim Sex wird während und nach dem Sex Oxytocin ausgeschüttet. Das ist ein Beziehungshormon. Man hat das nachgemessen. Ich will mir das nicht im Detail vorstellen, wie sie das da alles gemessen haben, aber sie haben es nachgemessen und sie haben festgestellt, dass die Ausschüttung bei Paaren in einem geschützten Umfeld manchmal bis zu 40 Minuten nach dem Orgasmus erst ihren Höhepunkt findet mit Oxytocin, mit diesem Bindungshormon. Und deswegen heißt Oxytocin auch das Kuschelhormon, weil das genau das bewirkt, dass man auf einmal nicht nur körperlich, sondern auch seelisch und geistlich eine Beziehung, eine Verbindung spürt, die über das Körperliche hinausgeht, die aber von diesem Hormon auch mit beeinflusst wird. Das passiert ganz automatisch. So hat Gott unseren Körper gemacht. Und entsprechend gravierend wirkt sich das aus, wenn Untreue im Sexuellen ins Spiel kommt oder wenn man wechselnde Geschlechtspartner hat. Übrigens, bei Männern und bei Frauen wirkt sich das negativ auf die Psyche aus. Es gibt Studien dazu. Also, ich zeige euch mal ein paar Zahlen. Eine Studie zu postkoitaler Dysphorie. Müsst ihr euch nicht merken, den Begriff, aber hört die Argumentation. Postkoitale Dysphorie wird auch so Post-Sex-Blues genannt. Das heißt, jemand hat gerade einvernehmlich und subjektiv einen befriedigenden Geschlechtsverkehr erlebt und bekommt auf einmal danach negative Gefühle. Die können sich ausdrücken durch Weinen, durch Traurigkeit, durch Depressionen, Angst, Unruhe oder sogar Aggressivität. So, und da hat man Umfragen gemacht und hat festgestellt, dass Folgendes passiert. Diese postkoitale Dysphorie, also diese negativen Gefühle nach dem einvernehmlichen Sex, es geht hier nicht um Vergewaltigung oder irgendwie so etwas, sondern es geht um einvernehmlichen, befriedigenden Geschlechtsverkehr, dass dort dann Männer 21,6% in einer Partnerschaft das erleben, Frauen nur quasi fast die Hälfte, 11,4%. So, nach Gelegenheitssex, also quasi mit wechselnden Ehepartnern oder bei Seitensprüngen, wie auch immer, schwellt dieser Wert für diese negative Emotion, die quasi nach dem Geschlechtsakt auftaucht, hoch. Bei Männern in dieser Studie auf 49%, bei Frauen sogar auf ganze 77%. Nach Masturbation, ich muss das glaube ich nicht erklären, was das ist, so, danach geht es bei den Männern hoch, ganz hoch. 72,5%. Bei den Frauen an der Stelle ein bisschen weniger. Was zeigt diese Studie? Wir wollen nicht auf die einzelnen Sachen. Diese postkoitale Dysphorie, also diese negativen Gefühle nach dem Geschlechtsverkehr, die zeigen, dass bei Männern in besonderer Weise nach Masturbation und bei Frauen in besonderer Weise nach einem Seitensprung, gelegentlichen Geschlechtsverkehr, wie auch immer man das dann sagen will, dieser Wert ganz, ganz hoch steigt. Dass da quasi etwas, ich sage es nochmal ein bisschen platt, dass dort etwas nicht in Ordnung ist und dass man das auch messen kann, dass Menschen psychisch belastet sind davon. Auch wenn sie den Sex an sich als einvernehmlich und positiv wahrgenommen haben. So, ja, also das sind Studien, die habe ich nicht erfunden. Ja? Das sind, haben Wissenschaftler Untersuchungen gemacht. Ja? Und was zeigt uns das? Das zeigt, dass Sex im geschützten, liebevollen und vertrauten Rahmen der Ehe eine besonders kostbare Ressource für die Beziehung sein kann. Weil dort eine Verbindung entsteht, die uns stärkt, die uns verbindet, die uns aufeinander ausrichtet. Dass da auch etwas schiefgehen kann, darüber werden wir noch sprechen. Und die Zahlen zeigen ja auch, dass auch in einer Partnerschaft solche Dinge passieren können, so ein negatives Gefühl. Ja. Aber guter Sex fördert gesunde Ehen und auch umgekehrt. Es kommt also auf eine sichere Umgebung und ein liebevolles Miteinander vor, während und nach dem Sex an. Und deswegen empfehlen wir auch in der Ehevorbereitung immer, dass sich die Paare, die heiraten wollen, vor der Ehe wirklich Zeit nehmen, sich kennenzulernen. Und mit sich meine ich einmal sich selbst kennenzulernen und auch den anderen besser kennenzulernen, um wirklich dann an der gemeinsamen Beziehung arbeiten zu können. Um dann nach der Hochzeit sich auch wirklich Zeit zu nehmen, auch diese sexuellen Bedürfnisse und Vorlieben kennenzulernen und auch auszuprobieren, aber dabei immer auch offen und ehrlich im Gespräch zu bleiben, weil Sex halt etwas ist, das man gemeinsam macht. Gott hat jeden von uns einzigartig gemacht. Und deshalb ist auch jede Ehe und jeder Sex besonders. Und deswegen ist es so wichtig, dass man da auch nicht einfach nur ein Schema abspult, was alle anderen machen oder was man in Pornos gesehen hat oder ich weiß es nicht, was da so alles schiefgelaufen sein kann im Leben, sondern dass man das auch als etwas Exklusives erlebt, wo jede Beziehung, jede Ehe, jedes Ehepaar ihren eigenen Weg finden und auch im Gespräch bleiben. Und ich möchte euch da auch sehr ermutigen, bin jetzt auch schon seit ein paar Jahren verheiratet, ja, da gibt es ja auch verschiedene Phasen und es ist wichtig, dass man da auch immer und immer wieder im Gespräch bleibt. Ja, manchmal ändern sich auch Dinge, manchmal ändern sich Vorlieben, manchmal ändern sich Situationen. Ja, und dass man Sexualität und den Sex auch als eine Ressource begreift, die die Beziehung stärkt, wenn man sie in diesem geschützten Rahmen erlebt und lebt. Sex außerhalb der Ehe, und das haben ja die Zahlen hier gezeigt, ist unglaublich zerstörerisch. Und manche Menschen leiden zeitlebens darunter. weiß nicht, wie viele Suizide und Depressionen genau auf sowas zurückgreifen, was man vielleicht gar nicht denkt und nicht beziffern kann. Und die Leute selbst vielleicht sich auch darüber gar nicht im Klaren sind, was da eigentlich passiert mit ihnen. Weil man so denkt, ja, das ist doch gar nichts Schlimmes. Ja? Machen doch alle. Ich kann nur ermutigen, dass man wirklich bis zur Hochzeit mit dem Sex wartet und dann gemeinsam das für sich entdeckt, mit allen Höhen und auch Herausforderungen, die das mit sich bringt, wie halt eben in jeder Beziehung. Pornografie und Selbstbefriedigung ist aber auch genauso zerstörerisch. Ja? Und ich möchte dich ermutigen, wenn du da der Sünde auf den Leim gegangen bist, dann wende dich doch vertrauensvoll an einen Bruder oder für die Schwestern an eine Schwester. Ich weiß, mittlerweile betrifft das auch immer mehr Mädchen und Frauen, das Thema Pornografie. Such Hilfe und Unterstützung. Ich bin so froh, ich habe euch jetzt hier einfach mal so einen Screenshot geschickt mit dem Link von sparkscoaching.org und dem QR-Code. Das ist ein christliches Hilfsangebot für Menschen, die sagen, ich möchte aus der Pornografie aussteigen, ich möchte frei werden davon. Und es geht. Ja, hier habt ihr ein paar Zeugnisse von Leuten, die diese Plattform benutzt haben, das Coaching benutzt haben. Das geht. Ja, das ist immer der Satan, der uns sagt, du bist der Einzige, der das Problem hat und das wirst du niemals schaffen. Das ist einfach nicht wahr. Das ist eine Lüge Satans. Ich möchte euch ermutigen, da Wege zu gehen, um frei zu werden und wirklich auch wieder heilen zu können an der Seele. Weil, wie gesagt, ihr habt gerade die Zahlen gesehen, gerade für die Männer. Was glaubt ihr, was das mit uns Männern macht? Wenn wir, selbst egal ob wir eine Ehefrau haben oder nicht, wenn wir ständig mit Pornografie und solchen Themen zu tun haben. Das schadet uns, das schadet unserer Seele. Nächster Punkt. Es geht weiter im Text. Kein Sex ist auch keine Lösung, habe ich mal so flapsig überschrieben. Dann könnte man sagen, ja, kann man denn ohne Sex überhaupt glücklich sein oder glücklich werden? Paulus hat da ein Argument und lass uns nochmal bei Vers 7 anfangen zu lesen. Also da schreibt er, das meine ich als Zugeständnis, nicht als Befehl. Mir wäre es ja lieber, wenn alle Menschen so leben könnten wie ich. Also hier meint Paulus sein zölibatär lebendes Leben, also er ist nicht verheiratet. Und die Gelehrten streiten so ein bisschen, ob Paulus überhaupt je verheiratet war. Das ist nämlich so, der war ja Rabbi, bevor er Christ wurde, und als Rabbi war man normalerweise verheiratet. Ja, sonst wurde man kein Rabbi, das war im jüdischen Voraussetzung. Wie das jetzt bei Paulus genau ist, kann man halt nur spekulieren, weil er dazu nichts explizit sagt, außer dass er halt hier nicht verheiratet ist. Das wissen wir schon. Und seine Frau taucht auch nirgendwo in der Bibel auf oder so. Und es gibt auch keinen Hinweis, dass er eine hat. Also vielleicht ist seine Frau gestorben, das kann sein. Vielleicht hat sie ihn verlassen, als er Christ geworden ist oder auch schon davor. Wir wissen es nicht, vielleicht. Oder es war eben die Ausnahme, dass er so ein toller Theologe und Gelehrter war, dass er Rabbi werden durfte, obwohl er nie geheiratet hat. Das kann natürlich auch sein. Für das Verständnis hier spielt das natürlich eine untergeordnete Rolle. Paulus erschließt jetzt also seinen Gedanken dann mit den Worten, doch jeder hat von Gott seine eigene Gabe bekommen, der eine diese, der andere jene. Und dann setzt er halt fort. Den Ledigen und den Witwen sage ich, es ist gut, wenn sie wie ich unverheiratet bleiben. Wenn sie aber nicht enthaltsam leben können, sollen sie heiraten. Denn es ist besser zu heiraten, als sich in brennendem Verlangen zu verzehren. Was wir hier in Kapitel 7 finden, ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass nicht jede Aussage der Schrift wörtlich für jeden zu allen Zeiten unter allen Umständen gilt. Vielleicht sagt ihr, Moment mal, Robert, die Bibel ist doch Gottes Wort. Und es ist der verbindliche Maßstab für Glauben und Leben, wenn wir Jesus vertrauen und folgen wollen. Und ja, das stimmt. Aber wir müssen Gottes Wort natürlich immer auch lesen, verstehen und anwenden im Blick auf die ursprüngliche Kommunikationssituation und Aussage der Schrift. Und hier finden wir ein sehr schönes Beispiel, weil Paulus hier und auch gleich in den nächsten Versen unterscheidet zwischen seinem Zugeständnis und dem Befehl des Herrn. Also hier, kurz zusammengefasst, der Befehl des Herrn ist, kein Sex außerhalb der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Das Zugeständnis für Verheiratete ist, man kann auch mal für eine Zeit auf Sex verzichten, wenn beide damit einverstanden sind. Und dann unterscheidet er und er sagt, und jetzt hier eine Empfehlung für Unverheiratete, also kein Befehl des Herrn, der immer gilt, aber eine Empfehlung, also eine abgeschwächte Autorität, wenn man so will. Er sagt, meine Empfehlung für Unverheiratete ist, bleibt unverheiratet und gebt euch ganz Gott und dem Dienst am Evangelium hin. Wir werden nächstes Mal noch mehr darüber sprechen, weil das im folgenden Verlauf des Kapitels nochmal zur Sprache kommt. Und das Zugeständnis ist, wenn ihr nicht die Gabe der Ehelosigkeit habt und von brennendem sexuellen Verlangen verzehrt werdet, dann heiratet. Punkt. Ja, das ist, was er hier als Zugeständnis gibt. Und beides, ja, das hat Luther schon sehr fein herausgearbeitet, beides ist eine Gnadengabe und eine Berufung. Zölibat und Ehe, also Ehelosigkeit oder bewusste Ehelosigkeit und Ehe, sind verschiedene Gnadengaben und Berufungen, aber sie sind beide gleich wertvoll und gleich wichtig und sie dürfen auch nicht gegeneinander ausgespielt werden. Und Paulus und Petrus sind da, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, dass beides geht und beides auch gut sein kann. Paulus, er wäre wahrscheinlich kaum dieser Heidenmissionar geworden, den wir in der Apostelgeschichte und in dem Neuen Testament insgesamt kennenlernen. Ja, der im Prinzip loszieht und binnen weniger Jahre fast im Alleingang, ja, die ganze damalige Welt mit dem Evangelium erreicht und überall im Römischen Reich rund ums Mittelmeer Gemeinden gründet. Ja, wenn er verheiratet gewesen wäre und eine Familie zu versorgen hätte, wäre das wahrscheinlich nicht ganz so flüssig und flott von der Hand gegangen. Petrus und die anderen Apostel, da sagt Paulus selbst in 1. Korinther 9,5, haben wir nicht auch das Recht, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas. Kephas, seine Übersetzung von Petrus. Also, Paulus macht deutlich, dass es keine Frage der geistlichen Reife ist. Und da widerspricht er Augustinus, der da andere Vorstellungen ins Leben gebracht hat und in die Theologie verankert hat. Er sagt, nein, es ist keine Frage der geistlichen Reifung, sondern es ist eine Frage der persönlichen Berufung. Nächsten Sonntag, wie gesagt, werden wir noch ein bisschen stärker auch auf dieses Thema eingehen. Aber wir müssen Folgendes festhalten. Wenn wir Jesus nachfolgen, ist die Ehe eine Option für ein glückliches und erfülltes Leben, aber es ist nicht die einzige Option. Ja? Jesus war bestimmt das beste Beispiel dafür. Er war ein perfekter Mensch mit einem glücklichen und erfüllten Leben, Beziehung mit Gott. Wahrscheinlich gab es keinen Menschen auf dieser Erde, der so glücklich und so eine erfüllte Beziehung mit Gott hatte wie Jesus, obwohl Jesus nie verheiratet war und auch keinen Sex hatte. Jesus und Paulus und viele andere Brüder und Schwestern in der Kirchengeschichte sind der Beweis. Ein glückliches, sinnvolles und erfülltes Leben ohne Sex, ohne Ehepartner und ohne Familie ist möglich. Die christliche Kirche, die Gemeinschaft der Nachfolger Jesu, ist letztlich eine geistliche Familie. Nicht nur für Familien, ja, und weil da so schöne Familienwerte vertreten werden, ist das ein tolles Biotop für Familien, die traditionell sein wollen. Nein, die christliche Kirche ist eine geistliche Familie, nicht nur für Familien, sondern auch für die Menschen und vielleicht sogar in besonderer Weise auch für die Menschen, die entweder keine Familie mehr haben oder noch nicht haben oder vielleicht sogar ganz bewusst nie eine gründen werden. Das ist von Jesus ganz, ganz bewusst so beabsichtigt worden. Und wenn du nicht verheiratet bist, dann möchte ich dich ermutigen. Prüf, ob Gott dir die Gabe, diese Gnadengabe oder Berufung geschenkt hat, unverheiratet zu bleiben und als unverheiratete, ledige Person einen wertvollen Beitrag zu leisten für Gottes Reich und die Familie Gottes, seine Gemeinde. Und für uns, die wir verheiratet sind, ist es auch sehr wichtig, dass wir begreifen, nicht die Ehe, nicht der Sex oder nicht die Familie sind der Weg zu wahrem Glück und einem erfüllten Leben. Der Weg zu wahrem Glück finden wir nur in der Beziehung zu Gott und in der Beziehung zu unseren Glaubensgeschwistern in der Gemeinde. Und wir dürfen auf gar keinen Fall, und ich muss das so explizit sagen, weil ich weiß, wie schnell das passiert, gar nicht mit böser Absicht, mit den allerbesten Absichten, aber dass man auf unverheiratete Menschen herabsieht, als ob sie noch nicht da angekommen sind, wo sie eigentlich hin sollten. Dass man sie vielleicht sogar völlig ohne böse Absicht an den Rand der Gemeinde drängt, weil ja doch alle eine Familie haben und eine Familie sind und das Familienleben und die Kinder und die Ehe und all das sich so sehr in den Vordergrund drängt, dass Menschen, die unverheiratet sind, auch in der Gemeinde das Gefühl haben können, sie passen hier eigentlich gar nicht richtig rein. Für sie ist das nichts, weil sie nicht verheiratet sind und eine Familie haben. Und das darf nicht passieren. Ganz im Gegenteil. Unsere Ehen und unsere Familien dürfen niemals unter keinen Umständen zur Konkurrenz für Gottes Familie, für Gottes Reich und für Gottes Mission werden. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Perspektive, die wir als verheiratete Menschen niemals aus dem Blick verlieren dürfen. Nun kommen wir zum letzten Punkt, jetzt wird es nochmal schwierig. Also, was ist, wenn die Ehe nicht der Himmel, sondern die Hölle auf Erden geworden ist? Und ja, diese Dinge passieren. Das ist die traurige Wahrheit. Paulus schreibt ab Vers 10, für die Verheirateten habe ich eine klare Anweisung, sie stammt nicht von mir, sondern vom Herrn. Eine Frau darf sich nicht von ihrem Mann scheiden lassen. Wenn sie sich aber schon hat scheiden lassen, soll sie unverheiratet bleiben. Oder sie soll sich wieder mit ihrem Mann aussöhnen. Ebenso wenig darf ein Mann seine Frau fortschicken. Den anderen sage ich etwas, das nicht vom Herrn stammt. Da hat ein Bruder eine Ehefrau, die nicht zum Glauben gekommen ist. Wenn sie bei ihm bleiben will, soll er sie nicht fortschicken. Oder eine Frau hat einen Ehemann, der nicht zum Glauben gekommen ist. Wenn er bei ihr bleiben will, soll sie ihn nicht fortschicken. Denn der ungläubige Mann wird durch die Frau heilig. Und die ungläubige Frau wird durch den Bruder heilig. Sonst wären ja eure Kinder unrein. Sie sind nun aber heilig. Wenn der Ungläubige sich jedoch scheiden lassen will, soll er das tun. In solchen Fällen ist der Bruder oder die Schwester nicht an die Ehe gebunden. Gott hat euch aber zu einem Leben in Frieden berufen. Denn woher willst du wissen, Frau, ob du deinen Mann rettest? Oder woher willst du wissen, Mann, ob du deine Frau rettest? Hier haben wir es wieder, diese Unterscheidung zwischen dem Gebot des Herrn und dem Zugeständnis an die Situation. Grundsätzlich gilt, die Ehe ist eine Beziehung auf Lebenszeit und sie soll nicht geschieden werden. Scheidung ist niemals gut und niemals richtig. Gott will, dass wir auch in der Ehe lernen, Einheit in der Vielfalt zu leben, dass wir lernen zu vergeben, dass wir lernen zu versöhnen, dass wir lernen im Frieden miteinander zu leben, dass wir lernen füreinander da zu sein, auch und gerade dort, wo es schwer ist, wo wir leiden, wo es nicht so läuft, wie wir uns das wünschen oder wie wir das uns erträumt haben. Wo, wenn nicht in einer christlichen Ehe, sollen wir das lernen? Aber Gott in seiner Gnade, er kennt unsere Sündhaftigkeit, er kennt unsere Hartherzigkeit. Deswegen schafft er dort, wo das nicht mehr gelingt, Zugeständnisse. Zugeständnisse, die auch die Chance für einen Neuanfang beinhalten. Trennung, Scheidung und gegebenenfalls Wiederheirat sind immer eine Ultima Ratio. Sie sind nicht eine Option, wenn Plan A nicht klappt. Jesus, er nennt in den Evangelien den Fall, dass der Ehepartner Ehebruch begeht. Und auch dort soll zuallererst Vergebung und Versöhnung gesucht werden. Aber wenn das nicht möglich ist, ist der verlassene Ehepartner frei, auch wieder zu heiraten. So deutet das Jesus an, im Matthäus-Evangelium. Paulus hier, er führt einen anderen Fall an. Also wenn der Ehepartner nicht Christ ist, und ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Mahnung hier, die wir nicht vergessen dürfen. Es ist wirklich fahrlässig, wenn wir bewusst einen Nichtchristen heiraten als Christen. Das schafft so viele Probleme, so viele Schwierigkeiten. Wenn ihr allein diesen Text lest, dann merkt ihr schon, wie schwierig das sein kann. Aber Paulus sagt, wenn der Ehepartner, der nicht Christ geworden ist, die Scheidung will, dann soll man ihn oder sie einfach gehen lassen. Und in diesem Fall ist auch der verlassene Partner wieder frei zu heiraten. Aber, das betont Paulus auch, wenn der Nichtchrist die Scheidung nicht sucht, dann darf und soll der christliche Ehepartner die Scheidung auch nicht suchen, sondern mit allen Mitteln das Evangelium in diese Ehe und in diese Familie hineinbringen. Und wie schwierig das sein kann, ich kann mir vorstellen, dass es hier in den Reihen auch einige Leute gibt, die diesen Weg gegangen sind und wissen, wie schmerzhaft und schwierig das sein kann. In der Kirchengeschichte gibt es viele Beispiele. Ich habe ein Beispiel ja schon genannt, die Mutter von Augustinus, sie hieß Monika. Sie war mit diesem Mann verheiratet, der Heide war. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, was für ein Kummer das für sie bedeutet hat, dass er dort nach römischem Brauch und Sitte einfach mit anderen Frauen geschlafen ist, ehelich die Treue nicht gehalten hat, regelmäßig mit Prostituierten verkehrt ist und sich zum Teil auch Konkubinen gehalten hat. Es gibt ein anderes trauriges Beispiel von John Wesley. John Wesley war einer der großen Erweckungsprediger. Er ist der Begründer der methodistischen Kirche. Aber bei seiner Partnerwahl hatte der nicht ein glückliches Händchen. Er hat relativ spät geheiratet und hat eine Frau erwischt, die, wenn man den Berichten glauben kann, scheinbar wirklich eine Freude daran gehabt hat, obwohl sie, glaube ich, offiziell Christ war, hat sie eine Freude daran gehabt, ihn zu quälen und zu erniedrigen. Es wird berichtet, dass sie ihn manchmal an den Haaren durchs ganze Dorf gezogen hat. Und er hat das lange ertragen. Vielleicht hat ihm geholfen, dass er 200 Tage im Jahr im Sattel saß und als Reiseprediger durch ganz England und manchmal auch in Amerika unterwegs war. Vielleicht war das auch der Grund, ich weiß es nicht. Es wird berichtet, dass er tatsächlich sich dann irgendwann von ihr getrennt hat. Also er hat sich nicht scheiden lassen, aber er hat die räumliche Trennung vollzogen, weil all sein Bemühen, alles Zureden seiner Freunde, auch alle engelsgleiche Geduld keine Früchte getragen hat. Was er dann für sich entschieden hat, er hat gesagt, ich heirate aber nie mehr. Und wenn du in einer schwierigen Ehe steckst, dann möchte ich dich heute ermutigen, gib nicht vorschnell auf. Arbeite an dir. Finde Unterstützung. Finde Ermutigung. In der Seelsorge. In deinem Hauskreis, deiner Kleingruppe. In der Gemeinde, hier bei uns. Ja, vergib. Bitte um Vergebung. Wir machen uns schuldig, so sehr wir uns bemühen, auch einander. Es ist wichtig, dass man das lernt. Such den Frieden. Versuch Versöhnung. Lasst das Zeugnis von Jesus in eure Ehe, in eure Familie hineinleuchten. Niemand hat gesagt, dass das Leben mit Jesus leicht wird. Ganz im Gegenteil. Aber wir dürfen wissen, Jesus erlässt uns auch in diesen schmerzhaften, leidvollen Erfahrungen niemals allein. Er ist bei uns und wir als Gemeinde, wir wollen auch da sein und unterstützen. Und wenn es nicht mehr geht, such die Hilfe. Am besten noch bevor es nicht mehr geht. Sei nicht allein. Lass dir nicht einreden, du bist der Einzige oder du bist vielleicht sogar noch schuld oder so, sondern suche Hilfe. Und ja, manchmal müssen wir auch mit harten Brüchen und unversöhnlichen Situationen leben. Und das erinnert uns daran, dass wir noch nicht im Himmel angekommen sind. Aber es ist ganz wichtig, und das möchte ich hier ganz deutlich sagen, wenn jemand dort sich seelsorgerlich einer Person anvertraut oder auch auf uns Älteste zukommt, wir stehen auch sehr gerne bereit, dann wird das immer vertraulich behandelt. Das darf nicht rumgetratscht werden. Niemals. Das ist so zerstörerisch. Egal welches Problem es ist. Wenn ihr merkt, als Seelsorger, ich bin da überfordert, dann sprecht mit der Person, sagt, ich bin überfordert, ich brauche Hilfe. Vielleicht schlagt ihr vor, dass ihr dann zusammen auf uns Älteste zukommt oder vielleicht gibt es auch noch bessere Angebote, professionelle Hilfe. Es gibt so viele, Gott sei Dank, mittlerweile auch so viele Hilfsangebote, dass wir nicht alleine da durchgehen. Aber sucht die Hilfe und behandelt das vertraulich. Und das möchte ich auch mal ganz deutlich sagen. In unserer Tradition ist das manchmal, glaube ich, auch nicht gut gehandhabt worden. Eheprobleme und selbst Ehebruch sind nicht ein zwangsläufiger Grund, aus der Gemeinde ausgeschlossen zu werden. Ganz im Gegenteil. Wenn wir unsere Schuld einsehen und zu Gott kommen und zu unseren Brüdern und Schwestern kommen und unsere Schuld bekennen, dann ist Gott treu und gerecht und er vergibt uns unsere Schuld. Niemand wird deswegen hier ausgeschlossen. Wir wollen füreinander helfen, wir wollen füreinander da sein, wir wollen einander unterstützen, dass Ehen und Beziehungen heilen können und wieder gesund werden können. Und wir wollen nicht einfach nur Problemfälle loswerden, ja, damit das mal ganz deutlich auch gesagt ist. Es gibt nur einen einzigen Grund für Gemeindeausschluss. Ja, wir praktizieren manchmal Gemeindeausschluss, aber letztlich ist es immer nur ein einziger Grund. Und dieser einzige Grund ist Uneinsichtigkeit. Wenn man in der Sünde verharrt, wenn man nicht bereit ist, Schuld einzugestehen, wenn man nicht bereit ist, an sich und an der Beziehung zu arbeiten, wenn wir nicht bereit sind, die Gnade Gottes anzunehmen und uns von Gott verändern zu lassen, das ist der wahre Grund für Gemeindeausschluss. Und ja, zu einer Beziehung gehören immer zwei. Wir können vergeben, auch wenn die Person uneinsichtig bleibt, auch wenn sie sich niemals entschuldigt. Aber Versöhnung braucht immer beide Seiten. Es ist wichtig, dass wir von beiden Seiten bereit sind, aufeinander zuzugehen. Und dort, wo das nicht möglich ist, da sind wir auch frei, irgendwann, wenn wir alles versucht haben, diese Beziehung aufzugeben. Und von Gottes Gnade uns eine neue Chance geben zu lassen. In der Ehe oder, wie Paulus betont, auch in der Ehelosigkeit. Lass mich zum Schluss zusammenfassen. Sex in der Ehe ist ein wunderbares Geschenk Gottes, das wir entdecken und entwickeln dürfen, um unsere Beziehung zu stärken und zu erneuern. Aber Sex ist nicht das höchste Glück. Das finden wir nur in der Beziehung zu Gott, unserem Schöpfer und Erlöser, Jesus. In der Gemeinde schenkt Gott uns eine Familie, einen Vorgeschmack des Himmels. Ganz ohne Sex können wir echte Freude, Erfüllung und Gemeinschaft erleben, die uns bestätigt, bestärkt und beflügelt. Ja, tatsächlich können Ehe und Sex Beziehungen belasten und zerstören. Und Gott will nicht die Scheidung. Er will Versöhnung, er will Vergebung, er will Frieden. Und wenn nicht beide dazu bereit sind, dann kann Trennung oder sogar Scheidung das kleinere Übel sein. Auch im Scheitern, im Zerbruch, begegnet uns Gott aber mit seiner Gnade und er gibt uns eine neue Chance. Selbst Gott kann uns nicht retten, wenn wir ihn nicht lassen. Weder Ehe noch Ehelosigkeit sind das höchste Glück, sondern die gegenseitige Liebe, die Hingabe und der Friede aus der Beziehung zu Gott und in der Beziehung miteinander. Amen. Amen. Lasst mich für uns beten. Ihr dürft gerne aufstehen dazu. Ja, Herr, du hast uns wunderbar geschaffen. Und auch wenn die Sünde so viel kaputt gemacht hat, an der Schönheit und Herrlichkeit, wie du uns gemacht hast und wie du uns auch füreinander geschaffen hast, so sind wir doch so von Herzen dankbar, dass du uns nicht aufgegeben hast, sondern in Jesus Christus selbst Mensch geworden bist. Ja, Jesus, du hast dich in unser Elend hinabbegeben, um mit uns zu leiden, um uns den Weg zu eröffnen zu Vergebung und Versöhnung und wahrem Frieden, zu einem Leben voller Glück, ob in der Ehe oder in der Ehelosigkeit. Und du weißt, was uns vielleicht gerade Freude bereitet und wo unsere schmerzhaften Punkte sind, vielleicht auch unser Versagen. Herr, und du möchtest uns heil machen durch deinen Geist. Und wir rechnen mit der heil- und heiligmachenden Wirkung deines Geistes in unseren Ehen, aber auch in unseren Beziehungen, im Alltag, in der Gemeinde. Und ich bitte dich, Herr, dass du heute hier auch wirksam bist. Und dass wir neuen Mut fassen, dir zu vertrauen und zu folgen und zu erleben, dass du Unmögliches möglich machen kannst. Dass du auch in den unmöglichsten Situationen und Beziehungen unseres Lebens wirksam sein kannst. Und dort, wo Menschen uns verlassen und nicht bereit sind, diesen Weg zu gehen, hilf uns, Herr, auch dort zu vergeben und loszulassen und zu erfahren, dass du ein guter Gott bist, der auch auf krummen Zeilen gerade schreiben kann, der uns segnet und der uns zum Segen werden lässt, gerade in den Momenten, wo wir am Ende sind, wo wir keine Lösung sehen, wo uns die Kraft fehlt, irgendetwas noch zu tun oder zu ändern. Danke, Jesus, dafür. Wir rechnen mit deiner Gegenwart, heute hier in unserer Mitte und auch dann, wenn wir diesen Raum verlassen und in unseren Alltag gehen. Danke, dass du da bist, dass du mit uns gehst und hilf uns auch, füreinander da zu sein. Amen.